Kalimera, André.
Kalimera, Jasmina. kennst du auch dieses Video von, wie der Unterschied ist zwischen dem deutschen Wetterbericht und dem griechischen Wetterbericht?
Ja. Halbnackte Frauen tanzen. Ja,
also genau, um da alle kurz abzuholen. In Deutschland ist dann halt eben so, na toll, das ist ja wieder mal ein super verregneter Sommer, alles grau, matschig und schlierig und sowas. Und dann in Griechenland halt eben so eine sexy angezogene Miss World.
Ja, die völlig halt hysterisch.
So, beste Laune, überall Sonne. Die Sonnen, tanzt erstmal. Die kleinen Sonnen-Icons haben auch eine Sonnenbrille auf, weil die sich auch denken, sieht cooler aus.
Ja, ne? Ja, weil so sonnig.
Sie hat super Laune und singt einfach nur ein Lied, was heißt Kalimera, Kali Kalimera. Was ist ja einfach nur Hallo, 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 Hallo.
Guten Tag, guten Tag, guten Tag.
Und alle haben gute Laune.
Kalimera, Kalispera, Kalinichta.
Naja, für mich sehr gut zu wissen, denn dieses Jahr Flitterwochen mit meiner Dann-Frau und mir, ihrem Bräutigam.
Noch ist sie keine Frau, dann ist sie eine Frau.
Die gehen ja nach Griechenland. Noch ist sie ein Fräulein. Ja,
ja. Mit O und zwar L.
Gehen ja nach Griechenland, nach Kreta.
Aber wohin?
Kreta.
Ach, Kreta. Ja, da war ich auch schon. Ja. Mhm. Damals Mopeds ausgeliehen und dann schön die ganze Insel abgefahren. Und das Grab von, wie heißt der nochmal? Ach Mann, ey, der Alexis Sorbas geschrieben hat.
Ich komme jetzt noch nicht auf.
Das ist ein ganz tolles Buch. Und interessanterweise wurde ja von Anthony Quinn, wurde das ja fantastisch personalisiert. Mhm. Nikos Kazantzakis, genau, der hat das geschrieben. Und an dessen Grab war ich in Heraklion, weil ich ja so kulturell beflissen war.
Soll ich mir das Buch dann so für einen Urlaub holen? Finden die mich dann
auf
cool?
Auf jeden Fall,
Oder denken die sich dann so, ja.
Ja, das denken sie doch sowieso.
Dann soll ich dann noch mein Yorgos Lanthimos-T-Shirt anziehen, wo so Alpen oder sowas drauf ist als Plakat.
Eine Katze mit einem Schweinekopf oder so.
Alpen war ja so ein ganz früher Film von Yorgos Lanthimos. So, bevor der jetzt so bekannt wurde.
Ja, mit Emily Stone. Ja. Wie ich ja jetzt erfahren habe. Sie heißt ja nicht Emma Stone, sie heißt ja Emily.
Kommen wir zum Fun Fact.
Ja. Wir kommen zum Fun Fact. Also, ich weiß und du weißt, dass in Griechenland gibt es ja Postkarten und die ganzen Häuser sind weiß-blau.
Ja.
So, jetzt kann man natürlich sagen, wie in, ich glaube, auf Lanzarote sind die weiß-grün oder so. Was nicht weiß-grün?
Ja. Ich meine auch, das ging aber von diesem Architekten aus, der da den Stil der Landschaft ganz arg geprägt hat.
Genau. Und in Griechenland war es folgendes. Ich habe das mal notiert. Es gibt drei Gründe, warum die weiß-blau sind. Also es hat einmal klimatische Vorteile, weil weiß, ne, reflektiert das Sonnenlicht besonders, hilft also auch die Innenräume der Häuser kühl zu halten. Ist natürlich im Sommer wichtig, wenn es sehr heiß sein kann.
Ja.
Und diese blauen Akzente, die findet man oft an Türen, Fensterrahmen oder an Geländern. Die ergänzen das natürlich und sehen halt ganz toll aus. Ja. Aber warum? So. Erstmal hat es eine historische und kulturelle Bedeutung, denn die Verwendung von Blau und Weiß ist natürlich auch das Symbol der griechischen Fahne.
Eben, ne? Fahne auch in Gebäuden sichtbar machen. Deutschland und schwierig wieder mal. Ja. Tja, die Fahne taugt für
Boden.
Gar nichts einfach.
Also Blau steht fürs Meer und den Himmel. Ja, und Weiß ist eben die Reinheit und die Klarheit.
Ja.
Und es gibt allerdings auch gesetzliche Vorgaben. Denn wie in der letzten Folge unseres Podcasts Franco ja dafür war, die Zeit umzustellen.
Herrscher über die Zeit.
So gab Ioannis Metaxa, hat in den 30er Jahren als Diktator auch Gesetze erlassen. Und die haben vorgeschrieben, dass die Häuser in der Ägäis weiß zu streichen sind, um die Pest und andere Krankheiten zu bekämpfen.
Mhm.
Weil dieser Kalk, der hat eine
Desinfizierende Wirkung.
Ja, ja. Ne, dass die Insekten nicht so kommen, dass die Tiere nicht so kommen. Und später, als die Militärdiktatur in Griechenland 74 geendet hat, wurde dann das Blau als zusätzliches Element eingeführt zu dem Weiß.
Mhm.
Und es ist eben zum Teil wegen der Nationalfarben und damit so diese unverwechselbare Optik hat. Und jetzt ist es halt so ein ikonisches Merkmal von griechischer Architektur.
Sind nicht jetzt auch in Saudi-Arabien, Katar war es, glaube ich, haben sie die Straßen jetzt blau gestrichen, weil das halt eben auch einfach dann weniger Hitze absorbiert als schwarzer Asphalt.
Ja. Schwarzer Teer, ja. Ja, ja und in Schweden oder in Norwegen haben sie die Häuser rot.
Mhm.
Und meine Mutter sagte früher, das wäre Rinderblut, mit dem sie früher die Häuser angemalt haben. Also warum das jetzt hier Rinderblut ist, bestimmt vielleicht auch irgendwas Desinfizierendes oder so.
Keine Ahnung. Ja, ja.
Müsste ich recherchieren.
Ja, aber es ist ja halt eben schon einfach interessant, ne? Und dann ist es irgendwann, ist es halt eben einfach dann nur noch ein schönes Foto auf Instagram. Und dann ist es irgendwann halt eben einfach nur noch der Fun Fact, mit dem diese Episode hier eingeleitet wird oder sowas, ja.
Aber ich muss noch einen anderen Fun Fact erzählen und ich weiß gar nicht, ob ich dem so Rechnung tragen kann. Also,
ja, bitte.
Wir haben ja bei TikTok einen Account und der wird etwas stiefmütterlich behandelt. Ja, wir haben einen Sprezzatura-Account und ganz ehrlich, da sind vielleicht 4, 5 Videos drin, ja, die ich irgendwann mal gemacht habe und die stehen da halt für sich und so. Und dann habe ich kürzlich mal wieder reingeschaut. Also ich meine, ich nutze diesen Account, um mir verrückte TikToks anzuschauen.
Ja, haben wir da 23.000. Wir gehen da völlig durch die Decke, ohne es zu wissen.
Von irgendwelchen Siehst du, das ist sowas
passiert, schon gut
wenn man
los,
TikTok ja aufmacht. Das ist alles etwas hysterischer. Und dann habe ich festgestellt, dass wir von jemandem ganz viele Nachrichten bekommen haben.
Ach was?
Und jetzt muss ich natürlich, wenn ich das gesagt habe, sollte ich auch den Namen nennen. Ich glaube, er nennt sich Charlie Fengler.
Ja.
Danke, Charlie Fengler, macht ganz viele, schickt uns ganz viele TikToks und er hat auch ein TikTok geschickt vor einiger Zeit und ich bin in ein Rabbit Hole gefallen. Und vielleicht bin ich da schon komplett, soll ich sagen, ganz schon über der Zeit weg, aber ich finde es ein Faszinosum. Ich hoffe, ich kann die Tragweite dieser Verrücktheit und dieser Faszination, die ich da gehabt habe, kann ich dir übertragen. Also pass auf.
Du bist ja ganz aufgeregt.
Ja, ich versuche
halt. Das tut dir nicht gut, das Netzwerk, Jasmin. Das ist nichts für Leute unseres Alters. Ja.
Also, du kennst ja, ist ja auch einer deiner Lieblingsfilme, Willy Wonka und die Schokoladenfabrik, ne?
Ja.
So, das hat natürlich einen ganz bestimmten Look, ein ganz bestimmtes Look and Feel, ne? So. Und ein ganz bestimmtes Design, Tim Burton und so weiter. Mhm. Und da hat sich eine Firma gedacht, in Glasgow, Schottland, Mensch, können wir ein bisschen Cash machen, ein bisschen abcashen, ja, ne?
Klingt
Leute
gut.
Lieben Willy Wonka.
Ja.
Und dann haben die eine Wahnsinns Werbekampagne gemacht, mit Plakaten und so, und haben gesagt, wir haben hier eine Willy Wonka-Ausstellung. Mhm. Also ihr kommt hierher, ihr taucht ein in die Willy Wonka-Welt.
Ja.
Und das war einfach so krass, ne? Weil die Leute sind dahin gegangen, ne? Und haben fassungslos Videos gemacht, weil sie nicht glauben konnten, was sie da sehen mussten.
Ja.
Das musst du dir vorstellen, wie die Mehrzweckhalle in Bonn-Baden,
ja,
wo 3 Stellwände, ein bunter, gebastelter Baum von einem 12-Jährigen und ein Erschrecker, der nichts mit Willy Wonka zu tun hat, um die Ecke kommt. Dann stehen hinten zwar irgendwie 2 Mädchen, die irgendwie was Komisches zusammenbauen, wie Cola und Fanta.
Ja.
Und mittendrin verzweifelte Familie mit vielen Kindern, die pro Person 30 Pfund bezahlt haben,
ja,
und nicht fassen können, dass sie einem totalen Scam aufgesessen sind.
Ja.
Und die Stimmung wurde immer gewalttätiger, immer aggressiver vor Ort, sodass die Polizei nach einem halben Tag die komplette Ausstellung auflösen musste, weil die Leute so empört waren über das, was sie da sehen mussten. Und ich habe mir etwas hier aufgeschrieben dazu und ich möchte es gerne mal kurz vorlesen. Und auf TikTok findest du halt, wenn du das eingibst, Willy Wonka Glasgow, findest du total viele kleine Bits. Und das ist alles sehr herrlich. Also ich lese mal vor. Die Willy Wonka Ausstellung Glasgow, die im Jahr 23 stattfand, geriet wegen verschiedener Probleme unter Kritik. Die Ausstellung, die als immersives Erlebnis rund um die magische Welt von Willy Wonka.
Oh, ist gleich schon verkehrt, wenn da immersiv mit drin ist.
Ja,
steht,
dann hat man bestimmte Erwartungen.
Mhm.
Seiner Schokoladenfabrik angekündigt wurde, konnte die Erwartung vieler Besucher, also ich würde sagen aller Besucher, nicht erfüllen. Beschwerden bezogen sich hauptsächlich auf die unzureichende Organisation und Durchführung des Events. Viele Gäste kritisierten, dass die Dekorationen und Aktivitäten nicht dem versprochenen Niveau entsprachen und eher billig und hastig zusammengestellt wurden.
Ja, waren nicht so immersiv.
Zudem wurde bemängelt, dass die Eintrittspreise im Vergleich zum gebotenen Erlebnis zu hoch seien. Das klingt so wahnsinnig elaboriert, wie dieser Text ist, ne?
Nee,
du müsstest diese TikTok sehen.
Ja, es klingt eigentlich eher so, als ob es so, naja, aber es klingt jetzt nicht nach 3 Stellwände Mehrzweckhalle Bonn-Baden. Und ich habe da schon so eine Vorstellung, dass dann auch, weiß ich nicht, einfach nur so ein Typ auch nicht im Kostüm und der ist dann so, hallo, ich bin Willy Wonka.
Ja, zudem wurde bemängelt, dass die Eintrittspreise im Vergleich zum gebotenen zu hoch seien. Darüber hinaus gab es Berichte über lange Warteschlangen und eine generelle Desorganisation bei der Veranstaltung, was zu Frustration und Enttäuschung bei den Besuchern führte. Diese Situation zeigt, wie wichtig eine gute Planung und die Erfüllung von Werbeversprechen sind, besonders wenn es um immersive, da taucht man quasi hinein. Ja, ja, ne? Und so sagt, da bist du praktisch, deine ganzen Sinne sind erfasst, ja, du bist komplett drin,
zumindest wird das behauptet. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo es auch gut zusammengefasst wurde mit, wenn bei einer Ausstellung steht immersiv, dann bedeutet das einfach nur, dass man irgendwie vor einer großen Leinwand steht, auf der irgendwie 25 Minuten so ein Bildschirmschoner gezeigt wird oder so.
Und thematisch anspruchsvolle Ausstellung geht. Die Veranstalter mussten sich mit einer Welle von Beschwerden und negativer Presse auseinandersetzen, was sicherlich als Warnung für ähnliche Projekte in der Zukunft
steht. Ja, ich nehme an, das Auseinandersetzen sah so aus, dass man auf den Bahamas sich kaputt gelacht hat darüber, dass die Leute halt 30 Pfund, das ist ja mehr als
sehr
Euro
viel Geld,
auch
ja.
noch,
ja, sehr viel
pro
Geld.
Person.
Also weißt du, so Mama, Papa und zwei Kinder, die Kinder sind so gefühlt 3 und 5 und jeder zahlt 30 Pfund.
Ja.
Und dann, das Lustige war aber, es gab also TikToks, die dann halt auch in den Nachrichten gezeigt wurden. Ne? Also das ging richtig rum in Glasgow und Umgebung. Und da waren natürlich auch diese Frauen, die dann irgendwelche Dinge so labormäßig da vorgeführt haben. Mhm. Das waren halt auch eingekaufte Girls, die praktisch studentenjobmäßig das gemacht haben. Mhm. Und die haben sich dann auch in TikToks geäußert, dass sie also über eine Agentur dahin sind, dass sie nie bezahlt wurden, dass sie selber nicht wussten, was das ist, was sie da machen. Ne?
Ja.
Und dann hat sich dieser Erschrecker auch gemeldet. Also das finde ich so herrlich, dass du, wenn du halt, du fängst halt an, diese Dinge zu gucken und dank Algorithmus ist natürlich alles, was thematisch dem zugeordnet wird, natürlich dahinterher. Und dass du eine halbe Stunde dann dir nur diese schreckliche Willy Wonka-Ausstellung anschaust und fast schon bedauerst, dass du nicht auch dabei warst, weil das so eine groteske mittlerweile abgekultete Nummer war. Also jetzt können sie es nochmal machen. Ich sage, das ist der Catfish unter den Ausstellungen, war diese Willy Wonka-Ausstellung in Glasgow und ich würde sie gerne nochmal sehen.
Ja, es ist dann halt natürlich, ja, wahrscheinlich, irgendwer ist jetzt vielleicht dann halt auch wirklich so klug und sagt, ey, da können wir was draus machen und wir machen es dann so absichtlich trashig, noch trashiger und sowas, ja, für alle, die damals nicht dabei waren und so, ja. Genauso wie es ja dann immer dieses völlig misslungene, wie ist es, Firefest Festival oder sowas,
eine
echt gute Dokumentation ja gab. Ja,
die war super. Also wo es dann Käsebrot für $30 gab und sowas. Ne?
Ich weiß nicht, ob dich und mich sowas anzieht, ne? Oder die Leute, die hier so zuhören, aber ja, ich käme jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee, zur Willy Wonka-Ausstellung zu gehen.
Ja, das machst du, wenn du Kinder hast.
Ja, Ist das dann so ein Ding?
Eltern-Event, natürlich. Es ist Samstag, okay. Die Kinder sind zu Hause, du bist zu Hause, was macht man? Komm, Willy Wonka, Willy Wonka. Und dann geht man natürlich dahin. Mhm. Hat man einen Außentermin. Das ist ein Anlass, sich fertig zu machen, zu sagen, so, wir verlassen das Haus gemeinsam, wir machen was zusammen und danach gehen wir schön was essen. So, und dann bist du da halt da, ne?
Und hast dann irgendwie am Ende halt so 200 Pfund bezahlt oder sowas.
Für Quatsch.
Ja, eben. Hm. Ne? Also ich kann empfehlen, auch einfach mal beim lokalen Museum zu gucken. Ganz, ganz häufig gibt es nämlich auch wirklich tolle Kinderausstellungen in echten Museen, ja? Die dann halt eben nicht so Eventmuseen sind.
Was es auch in echten Museen gibt, ist so kinderpädagogische Seminare, Malkurse, das ist fantastisch. Also auch mal so 3 Stunden lang im Museum Ludwig, für 10 Euro hast du dein Kind super betreut, gleichzeitig pädagogisch wertvoll plus künstlerisch
eben
wertvoll.
Und Mama geht in der Zwischenzeit einfach schön sich die neue Gerhard Richter Ausstellung angucken und steht dann vor dem 18. geschmierten Bild und sagt, boah, auch immersiv.
Fällt mir ein Cartoon ein von Perscheid. Da steht ein Typ vom Bild, ne, in einem Museum, da steht ganz groß drauf, Schwachkopf, und er sagt, ja, so, da kann ich was mit anfangen.
Ja. Haben wir in diesem Podcast eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, die du mir seinerzeit, als ich dich in Köln besuchte und wir unsere 100. Episode aufnahmen und du mir die erzähltest über Gerhard Richter und Stefan Raab?
Haben wir schon mal erzählt, aber ich kann sie gerne nochmal erzählen.
Komm, weißt du was? Erzähl die nochmal, weil Jasmin, ich schwöre dir, die habe ich bestimmt seitdem, und zwar immer wirklich mit dem Hinweis, ich mache einen Podcast mit einer Freundin von mir, die heißt Jasmin, und die hat mir mal folgende Geschichte erzählt. Und das ist ein Riesenrenner, weil die Geschichte einfach wahnsinnig gut aufgebaut ist und irgendwie alle gut dabei wegkommen. Ja?
Also ich weiß gar nicht mehr, wer sie mir erzählt hat, aber die Legende sagt, es ist, wie es ist. Also Fakt ist, Stefan Raab, der Entertainer, der jetzt ja auch wieder Schlagzeilen macht, weil er eventuell für einen Boxkampf mit Regina Halmich zurückkommt im September, der wohnt im Stadtteil Hahnwald in Köln. Und auch in diesem Stadtteil wohnt Gerhard Richter, der größte lebende Künstler dieser Welt,
Der teuerste, du hast recht.
Und die wohnen also praktisch Garten an Garten, was Stefan Raab zunächst nicht sehr klar war, weil Stefan Raab interessiert sich für vieles, aber nicht für moderne Kunst und für Gerhard Richter. Und irgendwann wurde ihm dann mitgeteilt, dass der ältere Herr, der da im Garten ist, den man da manchmal am Horizont sieht, dass das Gerhard Richter sei. Und es war so, dass, wie war das? Ich glaube, Gerhard Richter wollte ein Gartenhaus bauen.
Gerhard Richter wollte ein Gartenhaus bauen und fragte dann Stefan Raab, ob das denn in Ordnung wäre, weil die Grundstücke, also sagen wir mal so, ab einer gewissen Grundstücksgröße ist es dann nicht mehr zwingend alles komplett eingezäunt, sondern dann verlaufen die Grundstücke irgendwie auch mal so an den See heran oder sowas, ja. Und so
ja, einen See gibt es jetzt in Hahnwald nicht. Also das ist halt Zaun an Zaun, gut, sagen wir mal.
Oder in den Wald einfach.
Ja. So, und dann stehen, also man stelle sich vor, die beiden Männer stehen am Zaun und Gerhard Richter sagt, ja, wir tragen uns mit dem Gedanken, ein Gartenhaus zu bauen. Und Stefan Raab sagt dann, ja, müssen wir halt mal schauen und so. Und dann erzählt Raab das dann halt zu Hause und seine Frau, sagen wir jetzt mal, die sagt ihm, das war Gerhard Richter, ist ja das klar, wie Gerhard, ja, das ist der größte, der teuerste Maler, der noch lebt, ne? Der größte lebende Maler, teuerste, so.
Ja, ein paar Tage später treffen sich Stefan Raab und Gerhard Richter wieder an dem Gartenzaun und Gerhard Richter sagt, konnten Sie denn mittlerweile mit Ihrer Frau reden wegen des Gartenhauses? Wir würden das jetzt bald gerne anfangen. Und dann zieht Stefan Raab einen Zettel und einen Stift aus der Tasche und sagt, ja, ich habe es ihr erzählt, sie konnte sich es aber nicht so genau vorstellen, würden Sie es mir mal kurz aufmalen? Das finde ich ist eine herrliche Geschichte, weil da alles dran stimmt. Und das ist, Jasmin, du musst dir wirklich vor, also ich rede wirklich davon auf so, also viele wissen es ja vielleicht nicht, aber ich arbeite
auf
in der
Bühnen redest du davon.
Ja, in der internationalen.
Auf Bühnen in im europäischen Ausland.
Jasmin, meine Bühnen sind mittlerweile andere. Ja? Ich bin ja mittlerweile halt einfach als in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätiger, ist ja meine Bühne mittlerweile eher so der Smalltalk, ja. Auf dem Event, beim Aperol Spritz irgendwie dann nochmal so ein gutes Bonmot einfach halt parat zu haben. Mhm. Und dafür kann ich auch mit Fug und Recht wirklich sagen, bin ich auch bekannt. Ja? Und da gehört dieses auch auf. Das ist ein absoluter Evergreen von mir. Das ziehe ich einfach so aus der Tasche heraus. Und das führt immer zu großem Gelächter. Und alle sagen, wer ist diese Jasmin Klein? Bring die doch mal mit. Ja, die scheint ja wirklich was
Gibt's
zu erzählen
überhaupt?
Zu haben. Ja?
Ja, da muss ich dir mal meinen lange Zeit Alltime Evergreen erzählen, aber da habe ich damals, das war zum ersten Mal, als ich über den gelacht habe, habe ich gedacht, jetzt bist du erwachsen, jetzt lachst du wirklich über niveauvolle Witze.
Ja.
Also das ist auch eine Anekdote. Und zwar, es gibt ja den kennst du auch, ne? Also
bitte.
Diese Anekdote kennst du, ich erzähle jetzt aber, als würdest du sie nicht kennen. Also wir sprechen hier von ein ganz berühmter Tenor, ein deutscher Tenor, Fischer Dieskau. So, und es gab den Dirigenten Klemperer. Und sagen wir mal, war es Haydn? Ich müsste nochmal nachschauen. Also es ging darum, dass er ein Stück vorführen. Ich hab's mir mal aufgeschrieben. Ich trage es jetzt einfach vor, okay?
Ja, bitte.
Also, Klemperer, ne, dieser Dirigent, bereitet in London eine Aufführung, eine Plattenaufnahme der Matthäus-Passion vor. Den Christus singt Dietrich Fischer-Dieskau. Der neigt, in der Anekdote zumindest, zu sehr raschen Tempi, was den zu erheblicher Langsamkeit tendierenden alten Klemperer, als junger Dirigent war er für seine Rasanz berühmt, ziemlich irritierte. Bei Bachs Schilderung des letzten Abendmahls, trinket alle aus etc., wird es Klemperer zu viel. Er klopft ab und bittet den Sänger, die Stelle deutlich breiter zu nehmen, was dieser nur widerwillig tut. Bei der Hauptprobe aber taucht das gleiche Problem wieder auf. Wieder bricht Klemperer ab. Fischer Dieskau zeigt sich renitent und sagt, Maestro, heute Nacht ist mir im Traum Bach erschienen. Und ich habe ihm natürlich sofort diese Stelle vorgesungen und gefragt, ob mein Tempo das richtige sei. Bach sagte zu mir, mein Sohn, du singst das in genau dem richtigen Tempo. Darauf fällt selbst dem allzeit schlagfertigen Klemperer nichts ein. Am nächsten Tag die Generalprobe. Wieder beharrt der Bariton auf seinem Tempo. Wieder klopft der Dirigent ab und schüttelt verzweifelt den Kopf. Fischer Dieskau: Aber ich hab ihn doch erzählt. Darauf Klemperer: Ja, ja, schon gut. Aber Fischer, jetzt muss ich Ihnen auch etwas erzählen. Auch ich habe heute Nacht von Bach geträumt. Und natürlich habe ich sofort nach der Sache gefragt.
Natürlich.
Und wissen Sie was, Fischer? Der kennt Sie gar nicht. Ich fand den so geil.
Ja, ist wunderbar. Ja, ist wunderbar. Komm, einer habe ich jetzt auch noch. Ja. Mhm. Das Gute bei Anekdoten ist ja halt eben auch, dass man, das ist was, Amerikaner können das intuitiv, amerikanische Führungspersönlichkeiten vor allen Dingen, die wissen, wenn sie auch was eine Geschichte erzählen, wo sie selbst auch irgendwie nicht gut bei wegkommen, ja? Wo sie vielleicht selbst mal gescheitert sind oder sowas. Aber es ist ein feiner Grad, ne? Darf es natürlich nicht als Versager dastehen. Aber wenn man so aus der Vergangenheit vielleicht immer was hat, dann lässt einen das natürlich in der Gegenwart wesentlich größer erscheinen. Ja? Und so eine Geschichte ist die folgende. Ich spielte ja mal halbprofessionell Improvisationstheater. Halb professionell, weil wir eben auch wirklich kommerziell für Auftritte gebucht worden sind. Und es klappte dann größtenteils auch immer gut. Man sagte aber auch dann immer den Leuten mit Absicht, hören Sie, es ist Improvisationstheater. Ne? Wir können da jetzt nicht irgendwie sagen, und dann kommt das und das. Wir können so Anregungen mit aufnehmen oder sowas. Ne? Wenn man jetzt irgendwie weiß, das ist irgendwie hier, das soll einen Bezug zu Mainz haben oder sowas. Das Impro-Theater war ja in Mainz. Dadurch hatten wir relativ viele so regionale Auftritte. Dann kann man das natürlich einbauen. Oder wenn du bei einer Firma gebucht bist, dann können die dir so ein bisschen was mitgeben. Dann hast du das so für einen Hinterkopf. Aber es ist ja nicht geskriptetes Theater. Und irgendwann waren wir mal gebucht für einen, wie alt ist der geworden? 65 oder sowas, ja, 65. Geburtstag, waren gebucht, riesige Party auf einem Binnenkreuzfahrtschiff auf dem Rhein, ja, und wir waren ein Show-Act und es gab noch einen zweiten Show-Act, zu dem ich dann noch kommen werde. Ich habe diese Show moderiert und fünf meiner Kolleginnen und Kollegen haben dann halt eben die Show gespielt und dann geht's ja darum, du holst dir dann so aus dem Publikum, holst du dir dann so Anregung und das war wirklich mit einer der schlimmsten Auftritte, die ich jemals gespielt habe, ja, weil das war ganz, ganz grässlich, weil das wurde von der Frau von dem Typen eingefädelt, Typ sehr gut aussehend, muss man sagen, wurde immer so, das hatte sie uns dann auch mitgegeben, der wird immer mit Daniel Craig verwechselt, muss man sagen. Ja.
Der heute mit Boris Becker verwechselt wird, ja.
Ach so. Ja, ja. Also wenn man es weiß, ja. Aber
die liebende Frau.
Eben, die liebende Frau. Der liebenden Frau war es auch ganz wichtig, die wollte dann auch noch ein Briefing-Gespräch machen. Und das hier wären so die Punkte. Und dann schickte die uns ein 8-seitiges PDF mit Stationen aus seinem Leben. Und das könnten wir doch dann irgendwie so gekonnt einbauen.
Natürlich.
Und es war dann auch noch ihr Wunsch, dass wir doch bitte, wir sollten dann, ne, essen und sowas, ja, und dann sollten wir kommen vorm Dessert, ja, und dann Dessert und dann die zweiten und wir sollten dann noch so auf dem Schiff herumlaufen und Leute, die dann da so rumstehen und sich eigentlich vielleicht einfach gerne mal in Ruhe unterhalten wollen, sollten wir dann noch so
lustige Kellnermäßig,
noch so lustig, so Run as a Walking Act mäßig irgendwie einbauen. Da haben wir schon gesagt, naja, wir wissen nicht, nee, aber wollte sie unbedingt, ja. Dann ging es so, dass wir auf diesem Schiff waren und die Frau dann irgendwann kam, meinte, wir sollten jetzt schon anfangen. Wir sollten jetzt die Show spielen, wir müssten das vorziehen. Es gäbe noch eine andere Überraschung. Ja? Oh. Und deshalb müssten wir jetzt kommen. Das heißt, es war dann so, dass wir diese Show spielten vor einem vollkommen desinteressierten Publikum, was ja halt einfach damit beschäftigt war, sich Essen zu holen. Am Buffet. Also das heißt, du hattest Klapper, 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 ja, Schramm, 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 noch etwas Roastbeef. Ja, die Leute standen in Schlangen oder waren irgendwie gerade am Essen und wir dann lustig, lustig Improvisationstheater. Ja, geben Sie mir doch jetzt mal eine Inspiration zu dem und dem Thema und sowas, ja. Und es war grausam. Wir sollten eine Stunde spielen. Niemand hat zugehört. Niemand hat gelacht, ja. Mit Klavier und lustig, lustig noch mit dabei. Ich war ja in Anführungsstrichen nur der Moderator. Da spielst du dann auch so hier und da so ein bisschen mit. Aber kannst nicht so wirklich ins Bühnengeschehen eingreifen. Es hat überhaupt nicht gezündet. Dann haben wir irgendwann so eine kurze Pause gemacht. Dann kam die liebende Ehefrau, kam zu mir an die Seite und meinte, wir sollten jetzt mal die Leute so ein bisschen mehr einbinden. Es würde ja niemand irgendwie lachen oder so. Dann haben wir noch mal 10 Minuten Anlauf genommen. Und dann, ne, wir haben da so, hast du so verschiedene Games. Nach einem Game kam sie dann tatsächlich und meinte so, also nach dem Spiel sollten wir dann einfach Schluss machen.
Bitte gehen Sie.
Genau, so wirklich so, bitte, es reicht uns jetzt halt eben.
Jetzt reicht's auch.
Sind dann da halt eben so mit so einem Applaus von der Bühne runtergegangen und waren dann ja aber noch auf diesem fahrenden Schiff. Das heißt, wir konnten dann noch nicht mal mehr da weg. Gott sei Dank hatte sie dann auch, weil sie ja überhaupt nicht begeistert war von unserer Leistung, hatte sie dann noch diesen Walking Act zumindest abgesagt. Problem war nur, wir waren ja dann auch da, während dann noch der zweite Show Act kam. Der kam dann erfrischenderweise nach dem Dessert. Und Jasmin, weißt du, was das war? Das war eine Trommelgruppe.
Safri-Duo.
Und die hatten halt eben kistenweise Trommeln und Percussion-Instrumente dabei, die dann verteilt haben. Und dann hattest du, okay, Rhythmus Sektion 1, von euch brauche ich jetzt Tap, 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 Tap. Ne? Und dann ging das los, Tap, 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 bis die dann irgendwann wirklich so nach 25 Minuten, wo alle nur Spaß hatten und das total abgefeiert haben, da einen Hexenkessel erzeugt hatten. Und wir saßen halt noch die ganze Zeit beschämt an unserem zugewiesenen Stehtisch so im Hintergrund und mussten das dann auch noch alles über uns ergehen lassen. Und dann legte endlich nach 2,5 Stunden oder sowas, oder 3-4 Stunden oder so, dieses Schiff endlich wieder an. Und wir standen schon so vorne am Ausgang, direkt weg, schnell raus und sowas. Rechnung Gott sei Dank alles schon vorab bezahlt und so. Und dann saß da die besoffene Nichte des Geburtstagsherren, ja. Und saß da und sah uns so und wir wollten wirklich einfach nur weg. Wir haben da auch mit niemandem mehr geredet. Niemand wollte auch mit uns reden. Wir waren ja das peinliche Theaterensemble und so. Und dann meinte die, ah hey, ihr seid doch dieses Theaterensemble, die hier eben gespielt haben. Und ganz kurz dachte ich so, ah Moment, jetzt kommt's. Weil es ist ja ein 65. Geburtstag und die haben es alle einfach nur nicht gerafft. Und jetzt kommt das junge Mädchen und die sagt uns jetzt nochmal, ey, die haben keine Ahnung von Comedy, die verstehen das nicht, die alten Leute, ich hab's gefeiert. Und die sagt, ihr wart doch dieses Theaterensemble, oder? Und wir so, ja, genau. Und so dürstend nach Anerkennung blickten wir uns zu ihr. Sie so, ja, das war gar nicht mal so gut. Und dann legte das Schiff an und wir konnten da weggehen. Das war der schlimmste Auftritt aller Zeiten, Jasmin. Und
dann seid ihr noch gestolpert beim Weg vom Boot zum Festland.
Einfach nur weg. Und es war halt wirklich einfach so, was hängen geblieben ist, so ja, das war gar nicht mal so gut.
Oh Gott, das ist ja wirklich furchtbar.
Mit dieser positiven Anekdote können wir ja jetzt vielleicht nochmal zurückgehen nach Griechenland, Jasmin.
Ja, gerne.
Warst du denn da auch schon häufiger mal?
Ja, ich sagte ja bereits, dass ich ja das Grab von Nikos Kazantzakis besuchte.
Ja, aber nur dort, nur da? Warst du nur am Grab und dann direkt wieder weg?
Ja, ich war nur am Grab und bin dann direkt wieder weg.
Ja, gut. Nee,
natürlich. Ich habe in einem Ort, ich glaube mit L-Tour bin ich damals hin als Studentin. L-Tour war ein Riesending, das war damals recht neu. Da bist du einfach in so ein Büro gegangen, du hast wirklich fast den Rucksack angehabt und hast gesagt, ich will nächste Woche wegfahren, was gibt's denn? Und das waren wirklich die Last-Minute-Angebote, darum Last-L-Tour, wegen Last-Minute-Tour.
Oh.
Heute kann man das ja so angeblich ja auch machen, du stehst mit dem Rucksack im Flughafen und da gibt's wohl auch so eine Stelle, wo du sagen kannst, wo ist denn der nächste Flug, wo ist noch was frei für 3 Euro und dann fliegst du halt damit. Ne?
Ja, so. Es gibt auch so Überraschungsflüge, wo man dann so sagt, und dieser Flug geht nach Kreta.
Ja, und bei L-Tour war es halt so, dass du als Student, wo du ja eh immer, pleite bist, aber trotzdem natürlich den Wunsch hast, irgendwie in den Süden zu fahren, dann geht man halt dahin und sagt, ja, also am Montag kann ich los und ich hätte so eine Woche Zeit. Und dann sagen die halt, alles, was jetzt gerade günstig ist, am Montag und dort abfliegt. Und dann entscheidet man sich und dann bin ich mit meiner Freundin da mal nach Portugal und mit meinem Freund mal nach Kreta. Mit L-Tour.
Von welcher Preisspanne reden wir dann da?
Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber das ist so, also
D-Mark.
Ja, das sowieso, aber ich habe überhaupt keine Erinnerung. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Also es war halt ein Hotel, wo du halt ein Zimmer hast. Wir kamen rein, links war ein Fernseher, dann war so eine Sitzgelegenheit und links war das Bett so. Also es war nichts Dolles. Also nee. Vielleicht 800 Mark oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
Kategorie.
Ja, irgendwas. Und wie gesagt, wir sind viel mit dem Moped rumgefahren und lagen auch am Strand und sind immer in den Knossos, haben uns natürlich angeschaut. Müsst ihr unbedingt machen, eine Tour machen. Ne? Ja. Ah, du warst auch schon auf Kreta?
Ich war schon auf Kreta, auf Kos, auf Rhodos.
War ich auch schon.
Und auf Korfu war ich auch schon.
Ah ja. Und warum jetzt nochmal Kreta?
Weil wir nach schönen Flitterwochen geguckt haben. Wir heiraten ja dieses Jahr. Ach. Und hatten uns da verschiedene Ziele rausgeguckt. Und es war auch wirklich mal sowas wie Malediven oder sowas im Gespräch. Aber das ist ja unverschämt.
24 Stunden entfernt auch, ne?
Ja, und da reden wir über ganz, ganz andere Beträge, als die jetzt einfach
ich
mal glaub, so.
Ich glaube, da bist du so 10.000, 20.000 los,
ja,
ne?
Neben so einer Hochzeit, die wir ja dieses Jahr auch noch feiern wollen, mit verschiedenen anderen Sachen noch. Das wäre nicht gegangen. Also
außerdem, da fliegst du dann hin und da ist ja noch irgendwie, es ist gerade Monsun, es regnet den ganzen Tag, ne? Ja. Da habe ich auch schon Videos gesehen auf TikTok, wo dann Leute dann noch endlich da sich alles vom Mund abgespart haben, um sich ihren Lebenstraum zu erfüllen und es ist halt nur Unwetter. Also das finde ich ja ganz furchtbar, so eine Vorstellung.
Eben, also es gab Malediven, Sansibar, war auch noch sehr, sehr schön. Könnte ich mir auch mal vorstellen.
Da ist gerade die Paulina Ljubas mit Tommy Pedroni, die ist gerade auf Sansibar.
Ja, haben die mir auch geschrieben. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir fliegen doch nach Griechenland. Ja? Da habe ich gesagt, okay. Tommy, Bro, wir machen doch was
anderes. Frère, er ist doch aus Nizza.
Ja, und hatten dann halt eben aber auch Griechenland irgendwie länger einfach schon mal so angedacht. Wir haben ja viel, viel Urlaub auch in Spanien gemacht. Und da wir nächstes Jahr auch nochmal nach New York wollen, haben wir uns dann für die Budget-Variante entschieden und nehmen jetzt Griechenland, was aber auch nicht super günstig ist, muss man sagen. Und wo es riesige Preisunterschiede ja gibt, wusstest du das?
Nee, aber ich weiß, dass eine Zeit lang Griechenland Nummer eins war für so Firmen-Events, weil du halt sehr, sehr günstig dahin kamst. Ne?
Ja, aber mittlerweile, also du kannst auch auf den griechischen Inseln für 15.000 Euro Urlaub machen.
Naja. Ja, das kannst du überall, ne? Also Geld ausgeben ist ja immer. Obwohl, ich gucke ja ganz gerne, kurzer Ausflug, Bald and Bankrupt. Das ist ein Mann, heißt Benjamin aus England, der ist hochsympathisch, hat eine Glatze und eine Sonnenbrille immer an und reist in Orte, damit wir nicht dorthin reisen müssen.
Oh.
Und da habe ich mir gestern angeschaut, 40 Minuten lang, wie er in Pakistan ist. Ja. Und das ist halt hochspannend, weil du halt Dinge siehst, die du sonst nicht sehen würdest. Und wie komme ich jetzt darauf?
Griechenland kann man sehr teuer auch Urlaub machen. Ich nehme an, in Pakistan kann man sehr günstig.
Pakistan nicht.
Nee.
Ja, da kannst du nicht 15.000 ausgeben.
Kann man sehr günstig Urlaub machen.
Deshalb, aber wie gesagt, ich empfehle diesen Kanal. Und ich gucke mir heute Abend vielleicht auch noch Afghanistan an. Mal schauen. Also es ist wirklich total irre, wo der überall rumreist.
Ist auch sicherlich. Es gibt ja wahnsinnig spannende Länder, die ich aber dann halt auch, wo ich es auch nicht so ganz checke, warum Leute dann irgendwie da hinfahren oder so.
Ja, er macht ja keinen Urlaub. Das ist ja wirklich sein YouTube-Business. Und ich finde es halt fantastisch und sehr interessant, es sich anzuschauen. Ich würde niemals dahin reisen.
Welches dieser, nennen wir es mal, abwegigen oder auch teilweise wirklich sehr gefährlichen Länder würde dich reizen, wenn du jetzt einfach mal dich dahin beamen könntest und dann da als wandelnder Geist einfach mal unterwegs bist?
Also eigentlich gar nichts. Also als wirklich, dass ich mich da, also du musst überlegen, man muss ja dann wirklich einen Flug buchen, man muss zum Flugzeug gehen, man muss einchecken, man muss diese vielen Stunden Flug auf sich nehmen, man steigt aus. Es ist heiß, es riecht anders, es ist ein komisches Klima, die Menschen ticken anders, wobei er wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen macht, wobei er in Pakistan auch gemerkt hat, dass hinter ihm immer so bisschen Bodyguard-mäßig die Leute unterwegs sind, weil die ja auch nicht wollen, dass ihm was zustößt in Pakistan. Und daher passen die so ein bisschen auf ihn auf. Und manchmal, wenn er in einem Zug sitzt, merkt er auf einmal, der Typ, der mit Maschinengewehr neben mir sitzt, das macht er deshalb, weil der auf mich aufpasst.
Ach was.
Damit keiner mich angreift. Also das fand ich auch interessant. Also die merken dann doch, oder ist jemand, weil niemand sonst dort quasi Urlaub macht in der Form, wo er da rumläuft in der Nähe der afghanischen Grenze. Da durfte er dann auch gar nicht weiterreisen und so. Also das ist wirklich hochinteressant. Du lernst viel über die Menschen und wirklich alle sind sehr, sehr herzlich mit ihm. Und er gibt auch allen die Hand. Er ist auch wirklich sehr offen. Ne? Ich jetzt als Frau hinreise, ist es vielleicht wieder eine andere Geschichte. Anderes, ne? Also ich bin ich ganz gespannt.
Eine Bekannte ist gerade mit einer Freundin auf Jamaika. Das ist eine traumhaft schöne Insel ist. Mhm. Die wollten dann da aber auch so ein bisschen unterwegs sein. Da hatte ich auch schon gesagt, ja, Jasmin, merkst du, keine Namen mehr. Es sind jetzt alle nur noch Jasmin und Richard. Ja. Jasmin, weil ich habe auch mal gelesen, Jamaika denkt man ja irgendwie so an easy, easy Strand und Kiffen und sowas, dass es aber auch nicht ohne ist, wenn du da halt irgendwie so aus den Hotelanlagen rausgehst.
Ja, habe ich auch gehört. Ich habe ich kenne eine, deren Freundin ist Jamaikanerin und auch die wurden dann gebeten, auf gar keinen Fall, dass wenn sie das Hotel verlassen, super vorsichtig zu sein und das Geld weg. Ne? Also du musst ja dann auch mal so zwei Geldbeutel haben. Eins, den du dann beim Überfallen rausgibst und den anderen hast du halt woanders. Ne?
Ja. Eben. oder auch ein Land, worüber ich mal gelesen habe, was auch wohl relativ gefährlich sein soll und vor allen Dingen recht abwegig, Tschad.
Ah ja.
Ist ja so der afrikanische Kontinent ist ja sowieso das, ich finde wirklich, also vielleicht geht es auch nur mir so, man vergisst das immer mal, wie riesig dieser Kontinent ist.
Ja, klar, natürlich.
Und wie groß da, aber das dann halt auch ein Land teilweise größer ist als Europa oder sowas. Also Tschad, bei mir ist aber tatsächlich, und vielleicht halt eben einfach, weil das dann sowas ganz, ganz Abwegiges auch, oder halt sowas ist, wo man irgendwie immer mal von hört, und weil das so eine ganz andere Welt ist, ich habe eine ganz merkwürdige Faszination für Nordkorea.
Oh, aha.
Weil das halt eben so ein, ja wirklich so ganz, ganz anders ist. Weißt du, also ich fand es auch, ich gucke auch gerne manchmal diese YouTube-Reisegeschichten und da war dann auch mal einer, der war dann im Iran und der meinte so, ja, was halt eben krass ist, ist, dass dir dann irgendwann auffällt, ja, okay, hier gibt's halt keinen McDonald's oder Coca-Cola-Werbeanzeigen oder sowas an den Häusern oder so. Das gibt's halt hier einfach alles nicht, diese ganzen Franchise-Unternehmen, die man sonst so kennt. Und Nordkorea eben auch, ja, weil das eben so eine kommunistische Diktatur ist.
Und, hast du mal diese Dokumentation gesehen von dem Franzosen
über Nordkorea? Ich glaube, ich alle gesehen.
Ah ja. Und hast du auch die Graphic Novels gelesen?
Nee, das nicht.
Also wirklich, das ist nämlich auch wirklich ganz, ganz spannend. Weil die französische Trickfilmindustrie ist ja sehr groß. Mhm. Und die kaufen sich auch immer wieder Leute ein, beziehungsweise die lassen auch Trickfilme in Nordkorea produzieren und müssen dort manchmal hin, um es zu überprüfen, ob das alles gut läuft.
Trickfilme in Nordkorea produzieren lassen?
Ja, jetzt bin ich gerade überlegen, weil, wie heißt der nochmal? Ich kann ja nicht Französisch. Guy de Lisle, irgendwie sowas schreibt sich der. Das ist ein Graphic Novel, mal Guy de Lisle, Guy de Lisle. Pyongyang habe ich gelesen. Aha. Und Shenzhen war das mit dem Trickfilm. Ja. Also China. Da lassen die das machen. Und Pyongyang habe ich gelesen. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Der war auf jeden Fall auch, 2003 war der in Nordkorea. Doch, weil dort auch die im Auftrag der Firma Protegrea ist er nach Nordkorea gereist, um dann dort die Arbeiten im Trickfilmstudio zu beaufsichtigen.
Ja.
Und wurde dann in einem Hotel untergebracht, in dem nur er untergebracht wurde.
Sonst ja, keiner. Gruselig.
Ja. Und er wurde natürlich dann auch überwacht und alles, ne?
Ja, diese leeren Straßen und sowas. Also, um da alle zu beruhigen, ich würde da niemals hinfliegen. Mhm. Allein schon, weil damit unterstützt du ja dann halt eben sowas. Und ich finde, das ist wirklich nichts, was unterstützenswert ist. Wieder irgendwie Menschen auch gehalten werden und dieses ganze merkwürdige System und so. Ich habe da auch mal eine Dokumentation gesehen, wo die dann auch auf so eine ganz dilettantische Art und Weise auch versucht haben, die Dokumentarfilmer so davon zu überzeugen, dass es hier allen total gut geht.
Ja, und dann halt eben so. Kennst du das neue Video? Es gibt die neue Hymne von Kim Jong-un.
Nee, kenn ich.
Es gibt eine neue Hymne. Ich kann das Video mal verlinken.
Ja, gerne.
Das ist keine Satire. Ich glaube, es ist keine Satire, aber es könnte auch Satire sein.
Aber das macht es halt eben ja irgendwie auch so faszinierend. Ja,
Also ja, es ist keine Ahnung, irgendwie, eine Schreckensherrschaft, ne? Genau, das ist wirklich. Ja. Und dann glaubt man halt in dieser Welt, in der alle doch so vermeintlich aufgeklärt sind, dass wie konnte er das installieren? Wie konnte es dazu kommen? Und ja, und die Frage ist halt, wenn du halt diese Doku siehst, wie viel wissen die Leute wirklich? Und ist es nicht vielleicht und einfacher, wissen, dumm zu sein und nichts zu wissen, genau, weil dann tut es nicht so weh.
Das frage ich mich auch. Mhm. Wissen die das, wissen die wirklich nicht, dass es in Südkorea viel, viel besser ist?
Ja, ja, ja.
Dass
ja.
es den die Musik Leuten auch viel, schon viel besser ist, ja. Ja. Mhm. Also haben ja, die davon wirklich einfach keine Ahnung. Und naja, wenn du sagst, wie konnte das installiert werden? Ich habe mich ja dann auch mal ein bisschen mit beschäftigt. Korea ist ja tatsächlich etwas so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Dass es dann halt eben einfach aufgeteilt worden ist zwischen dem amerikanischen und dem sowjetischen Sektor. Gut, jetzt die BRD nicht amerikanisch, aber ich denke, man weiß, was ich meine. Mhm. Und das Spannende ist ja, und das hattest du auch in der BRD und DDR, dass diese Planwirtschaftssysteme in der Regel erstmal ganz gut laufen. Ja? Dass das irgendwie ganz gut funktioniert. Und zumindest bei Nord-Südkorea war es auch so, dass Nordkorea erstmal wirtschaftlich wesentlich besser anlief als Südkorea.
Ah, ja.
Weil Südkorea ja mittlerweile tatsächlich so als sehr, sehr leistungsorientierte Gesellschaft gilt, wo ja die Leute und die Schulprüfungen und sowas, und dann wird da nächtelang durchgelernt und sowas, ja, weil das so eine harte Leistungsgesellschaft mittlerweile ist. Das war aber nach dem Krieg nicht so. Da galt es für Männer als schicklich, sich Bart, Haare und Fingernägel lang wachsen zu lassen und nur in langen weißen Gewändern herumzulaufen und bloß nicht zu arbeiten.
Mhm.
Und das haben die dann halt irgendwie geschafft, einfach mit dem American Spirit das Ganze zu drehen. Ja. Und dann irgendwann überholt halt natürlich Südkorea, Nordkorea, weil Planwirtschaft halt dann doch nicht so gut funktioniert.
Ja, ja.
Naja.
Ja, zurück zu Griechenland oder soll ich hier was von?
Ja, gerne.
Ja.
Wenn du noch was zu Griechenland hast. Also wir machen jetzt auf jeden Fall einen tollen Strandurlaub da in einem 5-Sterne-Hotel.
Ja. Ah ja, das klingt doch super. Mir fiel noch was ein, das habe ich mir notiert, weil ich das so schön interessant fand. Es gibt ja den Podcast Gemischtes Hack, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast aller Zeiten. Und da hat Tommy Schmidt eine Idee gehabt und die wurde, das finde ich halt so geil, ne? Wenn du halt so eine Macht hast, dass sich so viele Millionen Menschen hören, dann sagst du irgendwas und dann wird es umgesetzt. Und so ist es jetzt passiert. Und zwar. Ja,
wie in Nordkorea.
Ich bin ja jetzt nicht keine Vielfliegerin, aber vielleicht weißt du es auch. Tommy Schmidt prangerte an, dass wenn man in einem Flugzeug sitzt, dass es dann irgendwann wieder heißt, so, schnallen sich jetzt mal wieder an, weil jetzt gehen wir in Landeflug, ne?
Ja, eigentlich soll man ja zur eigenen Sicherheit die ganze Zeit angeschnallt bleiben, weil es können immer unerwartete Turbulenzen auftreten.
Natürlich, aber dann greift die Versicherung dann nicht, weil, ne, also ja. Selber schuld sozusagen. Also, Tommy Schmidt sagte, er fände, er würde für die Airline Werbung machen, die es als erste schaffen, einfach mal folgenden Service anzubieten. Nämlich eine Viertelstunde bevor der Landeanflug startet, dass man sagt, Achtung, in 15 Minuten beginnt die Landung, dann müssen Sie sich wieder anschnallen. Wenn Sie noch irgendwas tun wollen, machen Sie das jetzt. Und nicht, dass du quasi mit voller Blase da sitzt und denkst, jetzt gehe ich aber. Und dann heißt du, nee, du bleibst jetzt schon mal hier sitzen. Ne? So, und Eurowings hat es umgesetzt. Die haben es angesprochen und haben gesagt, das machen wir jetzt so.
Ja, und weißt du, was das einfach nur ist? Da hat irgendjemand, ne, das ist ja kein junger, wilder Podcast, da hat irgendwie der Marketingchef oder so, der hört ja Gemischtes Hack und Fest und Flauschig und sowas, ja. Der hat das gehört und der hat sich gedacht, geil, da machen wir jetzt was draus.
Genau,
und da
gibt's
dann, auf X eine Meldung und eine Story und so, und dann werden die verlinkt und dann denken die zwei sich, ja, geil. Und haben dann aber halt eben einfach kostenlos ganz viel Werbung gemacht, die es sogar in den Sprezzatura Podcast jetzt geschafft hat. Ja. Ich gebe mal einen Tipp an alle, die dann nicht mit Eurowings oder Eurowings fliegen. Das mag sein, dass die Stewardess dann da sitzt und sagt, setzen Sie sich bitte hin, wenn man entschlossenen Schrittes auf die Toilette zugeht. Die tackelt einen aber nicht nieder.
Sie vielleicht nicht, aber vielleicht.
Und nur weil euch jemand sagt, anschnallen und hinsetzen, heißt das nicht, dass ihr das machen müsst. Natürlich würde ich jetzt auch davon abraten, wenn das Flugzeug wirklich 30 Sekunden davor ist, auf den Boden aufzusetzen oder gerade abgehoben ist, dann aufzustehen und auf die Toilette zu gehen. Ich habe es aber beides einfach schon gemacht, weil ich mir dachte, ich bin ein erwachsener Mann, ich kann das jetzt hier schon irgendwie einschätzen und ich mache mir ansonsten halt original in die Hose und das geht nicht. Das geht nicht. Ja?
Kennst du die Geschichte, wo der Mann sich mal wirklich in die Hose gemacht hat, aber Nummer zwei, und dann musste das Flugzeug umdrehen, weil es so schlimm gestunken hat, dass keiner mehr mit ihm fliegen konnte?
Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Ja, habe ich auch schon gehört.
Mein Gott, that's how I met your mother.
Also man kann einfach aufstehen und dann auch dahin gehen und dann sagt die Stewardess nein, nein, nein und du gehst einfach weiter auf sie zu und hörst nicht darauf, was die Frau, die da sitzt und angeschnallt ist, sagt. Ja?
Und guckst ihr dabei scharf in die Augen.
Die wird einen dann nicht tasern. Genau, der Blick muss halt eben sagen, ich höre sie, ich verstehe sie, ich bin nicht verrückt, aber ich muss jetzt diese Toilette benutzen und wir beide wissen, dass ich es tun werde.
Ich habe gestern was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe nämlich auf meine RTL Plus App in Sing meinen Song reingeschaut.
Ach.
Und das war ja früher so das große Konzept.
Ja.
Das war so ein Muss, sich das anzuschauen.
Aber war das nicht auch das Konzept, bevor der dann wirklich untragbar wurde, was von Xavier Naidoo eigentlich ins Fernsehen getragen wurde?
Er war damals der Moderator, genau. Ja. Das Konzept ist ja folgendermaßen, du sammelst sechs verschiedene Musiker, Musikerinnen, die zusammen in Südafrika in einem schönen Bungalow wohnen und die haben alle schon, bevor sie sich da unten treffen, Songs der anderen vorbereitet, ja. Sodass jeder Abend wird einem Künstler gewidmet. Dann lernt man den Künstler so ein bisschen kennen, die Songs, die ihn zum Star gemacht haben.
Ja.
Und jeder, der anwesend ist, da singt dann einen Song von ihm mit einer dort anwesenden Band. Und das hat so einen schönen, intimen Charakter.
Exakt.
Und es geht wirklich um Musik.
Eben, und das möchte ich auch noch erwähnen, das hatte ja niemand kommen sehen. Ne? Hm. Das ist ja ein wahnsinniger Erfolg gewesen, die Show. Und alle haben gesagt, das kann nicht funktionieren. Da fehlt das kompetitive Element. Ja? Mhm, weil das ist ja eine Good Vibes Only Show.
Absolut,
also alle finden es ja einfach nur gut, wenn die Lena Meyer-Landrut dann was von Sammy Deluxe irgendwie singt oder
ja.
So. Dann freuen sich ja einfach nur alle.
Es gibt doch den Gregor Meile, den damals keiner kannte und er wurde durch Sing meinen Song beziehungsweise vorher schon durch Stefan Raab so ein bisschen bekannter und als dann Sarah Connor ein Lied von Gregor Meile gesungen hat, ja, da ging es um Liebeskummer und so und es war so schön, dass ich weinen musste am Fernseher. Am Fernsehen, weil das mich so ergriffen hat und es war das erste Mal, dass ich Sarah Connor habe Deutsch singen hören.
Ja.
Und es war wunderschön. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, die 11. Staffel. Und ich muss sagen, wir sind, glaube ich, 9 Staffeln komplett durch die Lappen gegangen, weil es mich irgendwann nicht mehr abgeholt hat. Warum auch immer, vielleicht war da ein Star dabei, der mich nicht interessiert hat und dann hatte ich es aus den Augen. Und jetzt habe ich gestern mal reingeschaut. Warum? Weil mir auf Instagram kam mir Joy Denalani entgegen. Mit ihrem Mann Max Herre hat sie nämlich jetzt ein Album gemacht, das heißt Alles Liebe. Und es kommt irgendwie erst zwar im November raus, aber die haben jetzt schon irgendwie so Musik rausgebracht. Und dann dachte ich, ach. Und dann habe ich irgendwie bei Spotify nach ihr geschaut und da kam ein Song von Juli, gesungen von Joy Denalani. Und dachte ich, wie konnte das passieren? Und auf einmal stellte ich fest, ach, die ist bei Sing meinen Song. Und das läuft gerade. Und dann bin ich in die RTL Plus App und habe mal nachgeschaut. Und dann habe ich mir die Folge angeschaut mit Juli, Eva Briegel von Juli.
Ja, aus Gießen.
Das ist die perfekte Welle, genau. Und die erzählt hat so ein bisschen, wie es dazu kam. Johannes Oerding, Ex von Ina Müller, der moderiert das Ganze. Und da habe ich dir gestern noch ein Lied geschickt. Ich weiß nicht, ob du das als so wahrgenommen hast. Das ist ein Song von Juli und das hat er halt zusammen mit dieser Band anders instrumentalisiert. Und man hört auch gar nicht so, ich finde, es ist nicht so Oerding-mäßig, weil der hat immer eine recht hohe Stimme. Aber in dieser Interpretation von Die perfekte Welle fand ich es ganz untypisch. Und es fängt so ganz melancholisch an. Er hat so ein komisches Teil in der Hand mit ganz viel Sand. Den schiebt er so her, wie so ein umgedrehtes Tamburin. Und das ist dann quasi wie so eine Welle, so ein Meergeräusche erzeugt er damit. Und dann geht langsam das Lied los. Und bei jedem Refrain wird es immer krasser. Und zum Schluss ist es ein totaler, du springst in die Luft und denkst, es wäre ein Dancefloor-Klassiker. Ne? Also richtig, fand ich richtig toll. Hat mir gut gefallen.
Ja, klingt interessant.
Und dann auch wieder die Erkenntnis, dass da Künstler sind, von denen ich noch nie gehört habe, wie zum Beispiel Emilio.
Sagt mir auch nichts.
Ein großer Schauspieler, Ende 20, ist auch schon Vater. Sieht für mich aus wie 17, aber okay.
Ja.
Das fand ich auch. Ja, natürlich.
Wenn ich den Schnurrbart abrasiere.
Ja, sieht aus wie ein Kind. Oh. Ja, auf jeden Fall ist mir das mal aufgefallen. Sing mein Song läuft tatsächlich noch, gibt's noch und fand ich. Hat mich berührt.
Finde ich auch gut. Vor allen Dingen hat mich das dann jetzt auch daran erinnert, dass ich ja auch angesprochen wurde, ob ich denn nicht mal auch mit dir eine Besprechung machen könnte zu dem aktuellen Serienhype auf Amazon Prime.
Nämlich?
Fallout. Hast du das schon gesehen? Ich glaube nicht.
Nee, hörte ich von.
Ja, ich weiß aber nicht, ist es nicht so, das hatten wir zwei, ich glaube aber einfach in einem Privatgespräch, dass solche Sachen wie Dune oder so dich gar nicht interessieren?
Ja.
Ne? Und das ist jetzt halt nicht Science Fiction, aber so dystopische Zukunftssachen, ist das so?
Ja, ich kenne halt dieser, das ist ja basierend auf diesem Spiel, ne?
Auf einem mehrteiligen Computerspiel, was es schon sehr, sehr lange gibt. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Seit 99 oder sowas, glaube ich.
Ja. Ja, und ich war ja auf zig Gamescoms, ne, wo das immer schon Teil irgendwie der Leute sind, die einem entgegenkommen. Ja. Auf der Gamescom. Und ja, ich wohne ja mit drei Männern zusammen und da ist mir natürlich nicht entgangen, dass es Fallout gibt. Aber ich hab's nicht geschaut.
Du hast noch nicht gesehen, ne?
Ich schaue aktuell Fight for Paradise auf Netflix.
Auch gut. Ja. Na, ich kann ja einfach mal vielleicht dir und allen, die hier zuhören, ein bisschen Appetit auf die Sendung, auf die Serie Fallout machen. Ich fand die nämlich tatsächlich sehr, sehr gut. Ist eine Serie, die jetzt momentan in der achten Staffel, in der ersten Staffel auf Amazon Prime mit 8 Folgen verfügbar ist. Jede Folge so ungefähr 56 Minuten, also kann man sich auch wirklich schön anschauen. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, vielleicht einfach nur kurz angerissen, worum geht's. Spielt in einer Zukunft, einer dystopischen Zukunft auf der Erde. Es gab einen atomaren Schlagabtausch, der wirklich die ganze Oberfläche der Erde verwüstet hat. Und es beginnt, das ist tatsächlich direkt in der allerersten Episode, darum kann man das auch ruhig sagen, in einem Bunker, einem sogenannten Vault, wo dann ein Teil der Zivilisation sich hin zurückgezogen hat und eben eine neue Zivilisation dort begründet werden soll. Wir gehen dann aber auch irgendwann aus diesem Vault raus. Wir haben mehrere Figuren, um die sich die Handlung tatsächlich spinnt. Ich finde tatsächlich, alle Figuren haben was Interessantes, ja, haben was Vielschichtiges, haben vor allen Dingen auch was Unsympathisches. Es gibt niemanden, der jetzt einfach nur toll oder nur ein Held ist, was vor allen Dingen bei dem Charakter Lucy überraschen wird, die erstmal natürlich sehr so rüberkommt. Es hat einen, finde ich, und das ist enorm schwierig, einen toll aufgelösten Mystery-Plot. Mhm. Weil Mystery.
Also das hat, ja, du hast schon alles durchgeschaut?
Ich hab schon komplett geschaut, ja. Mystery ist.
Wie lange hast du dafür gebraucht? Sorry?
So 2 Wochen oder sowas. Ah, ja. Mhm, ja, ne? Habe ich hier und da immer mal abends eine Folge geguckt oder so, auf Zugfahrten oder so. Also man kann es wirklich gut konsumieren. Es ist spannend, aber auch nicht zu nervenaufreibend. Es hat auch einen gewissen Humor halt eben einfach. Es hat viele verschiedene Ebenen. Und eben, wie gesagt, und das finde ich immer toll, wenn das gelingt, einen guten Mystery-Plot, der halt eben auch einfach zu einer befriedigenden Auflösung kommt. Mhm. Weil das ist ja, ne, das war ja zum Beispiel das Problem bei Lost, was ich auch tatsächlich besser fand als viele andere. Aber hatte natürlich schon irgendwie so ein bisschen das Problem, dass die immer gesagt haben, scheiße, wie lösen wir jetzt diesen Mystery-Kram?
Sie hatten halt gehofft, dass es nie endet.
Wir machen einfach noch ein größeres Mysterium auf und so. Ja, das gelingt hier ein bisschen besser. Ja, ich finde, das ist wirklich eine faszinierende Serie, die das wahnsinnig toll verhandelt. Ich glaube, es soll auch noch eine zweite Staffel geben. Es passt auch. Es könnte jetzt aber auch einfach abgeschlossen sein, fände ich auch nicht verkehrt. Viele verschiedene Ebenen für jeden was dabei. Auch ein bisschen Romantik für die Girls. Ja, ne, ist auch mit dabei. Und ja, ich möchte wirklich eine Empfehlung aussprechen, sich die Serie anzuschauen. Endlich mal wieder was Gutes auf Amazon Prime. Wo ich jetzt schon kurz davor war, einfach zu sagen, braucht man das überhaupt noch? Wann habe ich denn da zuletzt mal was gesehen?
Ich habe auf Netflix auch eine Empfehlung auszusprechen.
Ja, bitte. Ja, zwar, kann ich noch bis zum 25. Mai genießen. Danach ist Netflix over. Ja.
Was du immer so machst. Also ich verstehe es gar nicht, warum du es nicht als Grundrauschen durchlaufen lässt.
Nee, weißt du warum? Weil ich da letztens eine Meldung bekam, ja, es wird jetzt noch mehr Premium und sowas. Und dann riefen die da einen Preis auf, wo ich gesagt habe, nein. Die Antwort ist ein klares Nein. Ja? Die Antwort ist ein klares Nein. Ja? Das hat nämlich auch bei mir in den Wortschatz geschafft.
Also ich gucke gerade die Nummer 1 Serie der Welt auf Netflix. Das ist eine deutsche Serie in den Hauptrollen Frederik Lau und Kida Kamadan.
Ja, und ich dachte schon, Veronika Ferres. Jasmin, da habe ich halt wirklich laut, da habe ich halt wirklich laut gelacht, als ich das gesehen habe. Also wer uns nicht auf Instagram folgt, der sei jetzt hiermit dazu animieren, allein nur um sich dieses Bild von Carsten Maschmeyer und Veronika Ferres anzugucken.
Sollen doch wir sein, Mensch.
Ja, und dann halt einfach da drüber geschrieben, André und ich.
André und Jasmin freuen sich auf euch. Ja. Ja, also ich habe die Serie Crooks, ich habe noch nicht alles gesehen. Das ist auch eine achtteilige Serie. Und ja, was mir daran so gut gefällt, ich bin eigentlich nicht, ich habe weder vor Blocks geschaut, noch sonst City of Berlin, oh, was ist sie nicht, heißt nicht City of Berlin, aber auf jeden Fall diese, ja, diese ganzen hier, die Clans, ja, so, ne, gefährlich und geil, ne, gucken. Also das finde ich immer ein bisschen blöd.
Im Schweigen liegt die Antwort.
Und aber was ich interessant finde, weil das hat so ein bisschen was von einem Heist. Mhm. Und es geht um Folgendes. Hast du davon gehört, von der Serie?
Nee, noch gar nicht.
Also es ist Folgendes. Es beginnt, also um es ganz kurz zu machen, wir haben hier eine Münze aus einem Museum aus Berlin.
Ah, und ich kenne aber den Fall. Das ist so eine richtig, also, und wir reden jetzt hier nicht von so einer 2-Euro-Münze, sondern von so einer esstischgroßen Münze oder sowas. Ja.
Und die wurde also entwendet bei einem Überfall. Es gibt verschiedene Leute, die daran wollen.
Ja.
So, das wissen wir aber noch nicht. Wir beginnen bei Frederik Lau, einem offensichtlich ehemaligen Gefängnisinsassen, weil er so gut durch Türen und Tresore arbeiten kann.
Ja.
Und er hat aber jetzt eine Frau und ein angeheiratetes Kind und man lernt ihn kennen im Tiergarten in Berlin, wo er es schafft, unbefugt in die Löwengehege, also ins Löwenhaus zu kommen. Mhm. Also natürlich nicht jetzt in das Gehege selbst, sondern ins Haus, weil er nämlich Türen aufbrechen kann. Und so wird er für einen Fall gebucht, wo irgendwo in einer Bowlinganlage irgendwie eine Tür zu ist und er kommt sonntags hin, macht die auf und stellt auf einmal fest, dass er gebucht wird. Dass er jetzt in der Situation ist, dass er gebucht wird und er kann nicht Nein sagen, weil er darf nicht Nein sagen.
Nee.
Das sind wohl ehemalige Kriminelle, also die er kannte, und er muss jetzt etwas machen. Und wird erst verarscht, aber dann beginnt diese ganze Geschichte und es ist ein Roadtrip, der zwischen Berlin, Wien und Marseille spielt. Und unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Gruppen wollen unterschiedliche Dinge. Es gibt Missverständnisse, es gibt Verfolgungsjagden, es gibt viel Gewalt, aber immer, immer nur, wenn sie sinnvoll ist. Ja, es ist jetzt keine Gewaltorgie oder sowas, aber es ist schon krass. Aber es macht Spaß und es ist intelligent, aber auch nicht zu verkopft. Also das ist halt wirklich gesagt, momentan das Ding auf Netflix.
Und heißt nur, wie hattest du ja gerade schon angesprochen, also für alle, die es heißt, ist halt eben einfach so ein Überfallfilm, sowas wie Ocean's 11 oder sowas, ja?
Ja, heißt es eigentlich ein schlau ausgedachter Coup. Also ein schlau ausgedachter, wir überfallen euch.
Mag ich ja total gerne, ja. Weil das halt eben einfach, weil das ja sehr schematische Filme sind. Ne? Also du hast ja dann immer so genau das, was du auch gerade gesagt hast, das Team, der Türenknacker, der Fahrer, die Femme Fatale und sowas. Ja? Also es ist ja sehr, 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 sehr schematisch aufgebaut und dann wird es halt eben durchgeführt und dann muss es aber noch irgendwie eine Wendung geben oder sowas. Ja.
Also das ist Crooks jetzt nicht exakt, ne? Das ist schon ein bisschen anders, aber dennoch ist es halt. Was mir halt gefällt, ist, dass da so unterschiedliche Leute da an diese Münze wollen. Also die Münze ist immer so diese Überschrift. Und das heißt Crooks. Und ich glaube, Crooks heißt Kleinkriminelle, irgendwie sowas.
Naja, ne? Ja, und Frederik Lau ja durchaus ein valider Schauspieler, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Kennst du den ersten Heist-Film, der diese ganze Geschichte so begründet hat?
Nee.
Rififi heißt
der. Ach so, ja.
So ein Schwarz-Weiß-Film. Ja, kann man auch ruhig mal auf die Liste packen. Der ist durchaus sehenswert, auch auf Amazon Prime, nämlich.
Ach ja.
Das ist der, glaube ich, gerade im Abo.
Ja. Wunderbar. So, jetzt ist es schon spät und ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen Musik anteasern.
Machst du die Musik an? Ja, also Fallout empfehlen wir, Rififi empfehlen wir, Crooks empfehlen wir, Griechenland empfehlen wir und wie heißt der YouTube-Kanal?
Bald and Bankrupt.
Bold and Bankrupt. Hm.
Also, ich habe einen Song auf die Goldstandardliste gepackt. Der ist von Gilbert Bécaud, 27 geboren und 2001 verstorben. Eine ganz energetische Bühnenpräsenz hatte er. Man nannte ihn nämlich auch Monsieur 100.000 Volt.
Ja.
Und hat immer so ein blau-weiß gestreiftes Hemd angehabt und hat immer leidenschaftliche Performances gemacht.
Mhm.
Und war der prominenteste Chansonnier seiner Zeit. Nathalie ist natürlich ein total bekanntes Lied und ich nehme jetzt aber einen Song, der eigentlich von den Everly Brothers ist, Let It Be Me, habe ich damals als Kind kennengelernt von der LP meiner Eltern von Sonny und Cher, Let It Be Me, und er hat es auf Französisch gesungen Und er hat es auch auf Deutsch gesungen. Ich habe es erst auf Deutsch gehört, aber das ist so rade gebrochen, wie er singt, und es stört so ein bisschen so den schönen Flow. Mhm. Darum nehme ich die französische Version von Let It Be Me von Gilbert Bécaud. Als Partymusik, da war ich mir ein bisschen uneins. Es ist schwer, Partymusik zu finden, muss ich sagen, die nicht gerade schon jeder irgendwie kennt. Ich habe jetzt was genommen, oder pass mal auf, sollen wir das so machen, dass ich
Mach's einfach mal heute vier. Ja? Okay, ich hab's der Jasmin vorher schon gesagt, ich hab heute mal nichts. Okay. Weißt du warum, Jasmin? Hm? Weil ich fast nur so ewig lange Podcasts gehört habe in der letzten Woche.
Ja, okay. Das muss ja auch mal sein. Also dann nehme ich noch für die Goldstandardliste einen Song von Jardine Alani. Mhm. Was ich finde, ist ganz komisch. Ich liebe diese Frau, ich liebe ihre Stimme. Die Frau ist Musik.
Ja.
Ich finde auch, die sind ein schönes Paar. Die halten sich komplett raus aus jeglichem Gossip. Die hatten auch ihre Höhen und Tiefen, haben zwei gut geratene Jungs, die teilweise auch Musik machen. Aber irgendwie so, ich habe immer so den Eindruck, die ist komplett unter ihren Möglichkeiten. Also die müsste quasi so groß sein.
Wie Beyoncé.
Ja, auf eine Art schon.
Und die wird aber von dem Max Herre da in
zurückgehalten.
Im Kessel in Stuttgart gefangen gehalten. Ja? Befrei dich, Joy.
Und sie hat jetzt letztes Jahr ein Album rausgebracht. Das ist irgendwie auch so, dass irgendwie, weiß ich, kommt es, ich muss dazu sagen, ich höre jetzt auch kein Radio, aber ich glaube auch nicht, dass es im Radio läuft. Und dann habe ich den Song gewählt von ihrer letzten Platte. Der Song heißt Hideaway.
Mhm, sehr schön.
Finde ich ganz toll. Jetzt auf der Party.
Den packe ich auf die Goldstandard-Playlist.
Genau, den packst du auf die Liste. Jetzt habe ich hier noch eine Idee. Ich war kürzlich auf einem riesigen Event und da lief ein Song und der fing an und die hinter mir saßen Amerikaner und die haben den mitgesungen und das hat mich so mitgerissen und ich dachte, das ist ja ein genialer Song. Warum ist mir den nicht schon längst aufgefallen? Und zwar, das ist 24K Magic von Bruno Mars.
Ja.
Ne? Also das ist wirklich, also wenn hinter dir Amis sitzen, die total aufgelöst diesen Song mitsingen, dann bist du, geht was ab. Und den zweiten Song, den ich wähle für die Party-Playlist, ist ein Song von Donna Summer, der wie jeder Song von Donna Summer immer so ein bisschen langsam anfängt und dann richtig abgeht. Und zwar werde ich ihn deshalb auf die Liste machen, weil ich aktuell freitags gerne Let's Dance gucke. Und immer wenn die Show rum ist, dann kommt dieser Song.
Ich finde es so herrlich, Jasmin, dass du das halt eben auch immer so erzählst. So, ja, ich bin ja gerade, total fasziniert von Fight for Love oder sowas. Ja. Was mich momentan wirklich umtreibt, ist einfach, ja.
Gina Lisas Nagellack diese Woche.
Eben, ne, bei Gina Lisa heiratet irgendwen.
Aber hat nicht Yoga Markus gesagt in dem Podcast Authentisch, wo ich ja war, dass Leute in Chefetagen sehr, sehr gerne Reality-TV gucken, um einfach mal den Kopf auszuschalten. Um ja, einfach natürlich. Mal anderen Leuten bei irgendwelchem Quatschgelaber zuzuhören, weil es einfach schön ausspeichert.
Weil es da halt eben auch so ist, ich glaube, du könntest alle Folgen gesehen haben und ich könnte mich bei einer mit dazusetzen und danach könnten wir uns dann schon gut darüber unterhalten.
Ja.
Weißt du? Ne? Und du hättest dann natürlich noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Weißt du, wo das ganz genau so ist?
Hm?
Bei GZSZ.
Ja. Ah ja, ja.
Ich mag nämlich fiktives Reality-TV.
Ja, aber ich muss sagen, was ich auch wirklich etwas komplizierter finde mit den Jahren, es gibt ja so ein gewisses Klientel bei den ganzen Reality-TV-Formaten, die so eine eigene Fame-Kategorien schon sind. Mhm. Also du guckst dir die an und du weißt mittlerweile, wer mit wem wann, wer was auf Insta Live gesagt hat, was jemand dann noch mit dem dann hatte und dann noch hatten die Beef, weil dann, das ist so eine Welt dahinter.
Eben, das macht der Wolfgang Barrow halt eben einfach nicht. Da gibt's zu jeder tausendsten Folge gibt's dann mal ein Interview, wo man die dann in ihren echten Klamotten sieht. Das finde ich immer schon völlig daneben. Wenn man dann rausbekommt, dass die Katrin Fleming gar nicht immer nur Etui-Kleider trägt.
Ja. Ach, André.
Ja, du hast noch nicht gesagt, welcher Song von Donna Summer auf die Liste kommt.
Last Dance.
Last Dance.
Das klingt ein bisschen wie Let's Dance. Oh, let's dance.
Mir klingt super. Das packe ich auf die Party-Playlist. Ja.
Genau.
Zum Abschluss möchte ich noch eine kurze Empfehlung rausgeben. Und zwar lange Zeit weg gewesen, jetzt wieder da in diesem Haushalt und also eigentlich seitdem es in diesem Haushalt, ich wusste gar nicht, ich habe das gesehen und habe gedacht, das kaufst du jetzt mal wieder. Und das findet jetzt eigentlich überall statt. Ja? Mhm. Die Rede ist von Balsamico-Reduktion. Ja?
Reduktion, was meinst du damit?
Also, Balsamico-Creme, genau. Halt nicht Balsamico-Essig, sondern Balsamico-Creme. Köstlich. Köstlich, ja. Jasmin.
Habe ich kürzlich auch nochmal gekauft. Gab es, glaube ich, sogar im Aldi im Angebot. Und Tommy Schmidt, auch wieder hier, der hat immer so schön gesagt, dass in so Restaurants, die eigentlich Mittelklasse sind, aber immer so ein bisschen geil machen wollen.
Ja, da wird dann immer noch so ein Balsamico-Zorro auf die Platte gemalt.
Exakt, ne? genau. Und so ein Balsamico-Zorro, der hypt aber so ein Produkt, ne, so ein Gericht.
Ja, und sagen wir mal so, es gab am Wochenende, gab es hier so ein Schnabulierabend, ne, wo man so ein bisschen dies und das isst. Und dann war da halt eben noch so ein bisschen Schinken übrig. Und dann war da noch so ein bisschen Rucola übrig. Und dann hat man noch den Parmesan im Kühlschrank. Und dann war noch so ein Endstück vom Ciabatta, eigentlich schon zu trocken. Schön in der Pfanne mit Olivenöl, ein bisschen knusprig ausgebacken. Senf drauf, Schinken drauf, Rucola so mit Olivenöl vermengt drauf und dann mit der Balsamico-Creme so zack, 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 weißt du, so, das ist auch über das...
Kannst
du
aber auch ein Herz drauf machen mit Balsamico, ne?
Geht auch, aber ich wusste ja, dass noch eine Klappe drauf kommt und ich war alleine, das fände ich zu sinnvoll.
Für dich?
Das wäre selbst mir zu
sinnvoll. Self-Love, André.
Aber halt einfach so, weißt du, so zack, zack hin und her, so ein Zickzack da drauf machen, aber nicht, man könnte ja auch einfach im Rahmen des zu bedeckenden Objekts bleiben, aber mit Absicht drüber gehen.
Ja.
Herrlich, Jasmin. Herrlich, ja. Sag ich dir. Ja.
Wobei mich der Senf irritiert. Der finde ich in der Komposition doch eigen.
Ist auch wieder da. Scharfer Senf, Löwensenf im Glas.
Aus Düsseldorf.
Sieht auch toll aus im Kühlschrank, wenn man den aufmacht. Und der steht dann da. Ganz klassisches Design, gefällt mir gut. Und davon einfach, dann hat man noch so eine leichte, angenehme Schärfe irgendwie mit drin. Weißt du, aber so eine trockene Schärfe. Ja. Ich fand aber auch immer die Tomi-Werbung heimelig. Wunderbar heimelig, weil dann gerne irgendwie so in einem Leuchtturm Sturm um Toast und sowas, ja. Und dann haben die da halt irgendwie sich zu ihren Geflügelwienern oder sonst was noch den Tomi-Senf aufgemacht. Und wenn die dann einen Happen davon gegessen haben, dann hatten die so eine goldene Kochmütze über dem Kopf. Und das war dann halt der Leuchtturm. Und dann hat man das so von draußen gesehen und dann sah das so heimlich aus. Und da hatte ich auch immer Lust auf Senf. Senf sowieso wahnsinnig unterschätzt. Ich empfehle diese Woche Fallout und dazu Senf und Balsamico-Creme.
Ja, genau.
Ja, herrlich. Ja, dann schließen wir mit einem Dreifach.
Ja, was sag?
Ja, weiß ich nicht. Düsseldorf!
Kalimera!
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 Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmin riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt euren Freunden, eurer Familie und euren Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sterzatura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sterzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und tschüss.